Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. In dieser Folge rekapituliere ich meinen Besuch der MOR 25 in Berlin, der Konferenz des Kfz-Marktplatzes mobile.de. Unterstützt werde ich dabei von meinem geschätzten Ex-Kollegen, dem Autojournalisten Max Dockhorn. Los geht's!
Hallo Max, ich freue mich sehr, dass wir mal wieder zusammensprechen und dass es dann vor allem auch direkt für meinen Podcast ist.
Ja, vielen Dank, wurde höchste Zeit, dass wir mal wieder miteinander sprechen.
Genau, kurz um ein bisschen Kontext zu geben, Max und ich, wir waren mal Kollegen, haben zusammengearbeitet bei Future Moves, der Mobility-Plattform, die wir bei OMR aufgebaut hatten, die dann leider eben nicht fortgeführt wurde, was glücklicherweise sozusagen gemündet ist in diesem Podcast, den ich hier mache. Und wir haben in der Vergangenheit auch schon häufiger im Podcast darüber gesprochen, insbesondere Thema Automobilität, Trends, wie sich das Ganze da entwickelt. Und jetzt war ich ja vor kurzem auf der MOR von mobile.de und habe da so ein paar Themen mitgebracht und habe mich da umgeguckt. Und da ich gar nicht so der Car-Guy bin, habe ich mir gedacht, wenn ich da nochmal ein bisschen Recap machen will, ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn ich das nicht nur still für mich mache, sondern mir jemanden dazu hole, der auch so ein bisschen die Sachen, die mir aufgefallen sind, einordnen kann. Und das ist Max und ich würde sagen, legen wir los.
Super gerne, ich bin der Car-Guy.
Du bist auf jeden Fall mein Car-Guy. So. Genau, anfangen würde ich direkt damit. In der Opening Keynote hat nämlich der CEO von mobile.de so eine interessante empirische Beobachtung angestellt. Und zwar meinte er, seine Tochter, die wäre Car-Girl und würde alle Automarken kennen. Und irgendwann hätte er gesagt, ja, hier, schau mal, das ist ein ID4. Und sie meinte, was soll das sein? Was ist das? Ist das irgendwie ein Ausweis oder so? Also man muss dazu sagen, Muttersprache ist Englisch. Was würdest du sagen, jetzt beim Thema E-Mobilität und Branding, wie gut haben sich die deutschen Marken da bislang geschlagen?
Ja, das ist natürlich eine ausgesprochen extreme Beobachtung, die natürlich total zuspitzt und zur Schau stellt, was das eigentliche Problem gewesen ist von vielen von diesen Produkten im VW-Konzern. Ist ja jetzt das konkrete Beispiel, aber eben auch bei anderen Autoherstellern. Ich glaube, man kann sagen, diese Marke ID und mit dieser Durchnummerierung, das hat einfach nicht funktioniert. Und das merkt man ja auch an vielen unterschiedlichen Punkten. Also während es irgendwie ein SUV wie den ID4 gibt und eine Variante davon, die ID5 heißt, heißt dann irgendwie das nächste Auto ID7. Und da entstehen dann auch so Lücken und so wenig Platz, um irgendwie noch andere Modelle hinzuzufügen. Also das hat schon mal nicht funktioniert und natürlich ganz, ganz wichtig, auch wenn ich irgendwie mit meinen Verwandten spreche oder so, was soll das überhaupt sein? Ne? Also über viele Jahre gelernt hat man Polo, Golf, Passat, Tiguan, warum verwendet man das nicht weiter? Ja. Hat VW aber ja in der Zwischenzeit auch komplett selber eingesehen, wieder geändert. Eine sehr ähnliche Beobachtung muss man bei Mercedes machen. Ne? Also die EQ-Marke verschwindet jetzt auch. Die wird jetzt nur noch ein Nachname, aber die Autos heißen dann eben schon wieder E-Klasse oder CLA. Und bei, ja, vielleicht hat es noch am besten funktioniert bei BMW, aber auch da muss man ehrlicherweise sagen, wird dieses i, bin ich ziemlich überzeugt, auf lange Sicht irgendwann mal verschwinden. Also immense Auswirkungen gehabt, ja.
Das Lustige daran ist ja auch, wenn man sich überlegt, es gab ja sozusagen auch das andere Extrem. Ich weiß noch damals, einer der erfolgreichsten Artikel, die du geschrieben hast, war über Retro-Modelle, die irgendwie dann als EV-Variante so eine Wiederauferstehung feiern. Das war im Grunde das Gegenmodell, dass man gesagt hat, okay, wir beleben jetzt sogar alte Namen, die ja offensichtlich gelernt und immer noch sehr populär sind, wieder, um E-Autos attraktiv zu machen. Deswegen war meine Frage immer, warum haben die Marken das überhaupt gemacht? Also sollte das eine Botschaft nach außen sein oder war es eher meine These, eine Botschaft nach innen zu sagen, so hey, wir tasten das noch nicht an, dass wir ja einen tollen Verbrennerfahrzeugen haben, wir bauen parallel was Neues auf, also um irgendwie den Umbruch nach innen sanfter zu gestalten. Kann das sein?
Ja, es ist ein bisschen was von beiden, glaube ich. Also letztendlich ist es so gewesen, natürlich wollte man wahrscheinlich seine Marken schützen, eben Golf etc. und was es nicht alles gibt. Leider hat das natürlich auch gezeigt, so ein bisschen, ja, wir glauben ja eigentlich selber nicht so zu 100% dran und das ist natürlich das total Riskante. Es gibt Beispiele, wo es auch nicht funktioniert hat, wie ich finde. Das ist, würde ich jetzt bei Ford zum Beispiel aktuell sagen, mit dem Explorer und dem Capri, extrem umstritten aus einem absoluten Klassiker wie der Marke Capri, ein riesiges SUV-Coupé zu machen, funktioniert in anderen Ländern, wo die Marken vielleicht nicht ganz so historisch behaftet sind, tatsächlich besser. Also ich lebe ja im Ausland und hier gibt es die Modelle sehr häufig zu sehen und viel häufiger als beispielsweise ich sie jemals in Deutschland sehe. Also das ist schon sehr skurril. Also es ist beides.
Lustig ist, du gibst so ein bisschen direkt das Stichwort für das nächste Thema oder die nächste, nächste These sozusagen, die mir begegnet ist. Und zwar Augustin Friedl war auch vor Ort und ist ja wirklich ein Kenner von allem All Things Automobile, würde ich sagen. Und der hat dort in bei einem Pre-Event eben so einen kleinen Vortrag gehalten, wie er gerade auf die Autobranche und die Transformation blickt und hat ein paar spannende Dinge gesagt. Also zum einen, das hatte ich gar nicht mitgekriegt, wo du Ford erwähnt hattest, dass die eben den F-150 Lightning, also sprich im Grunde das meistverkaufte Modell in den USA, die Elektrovariante, jetzt wieder einstellen, einfach halt mangels Nachfrage. Und ja, insgesamt ja gerade so ein wahnsinniger Rollback begonnen hat in Richtung Verbrenner. Trotzdem sagt Augustin, eigentlich ist das Rennen entschieden, Batterieautos haben gewonnen. Wie siehst du diese starke Aussage? Also sprich, dass wir jetzt eigentlich nur so einen kurzen Dip erleben, aber eigentlich klar ist, wo wir in 10 Jahren stehen werden.
Ja, ich kann ihm da weitestgehend erstmal nur zustimmen. Es ist natürlich vollkommen klar, dass wenn man irgendwie etwas lokaler guckt, und damit meine ich dann irgendwie auf ein konkretes Land, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten oder eben auch Deutschland, dass es da gewaltige Rückschläge aus unterschiedlichen Gründen, aber immer in der Politik begründet sozusagen gegeben hat, das ist klar. Die hat es zum Beispiel auch gegeben im UK. Als die damals abgeschafft haben, ihre Förderung für Elektroautos, ist exakt das Gleiche passiert, was in Deutschland passiert ist, dass die Leute vollkommen verunsichert erstmal davon abgesehen haben, Elektroautos zu kaufen. Und dann durch eine Reihe Maßnahmen, aber auch Marktentwicklung, hat sich das sehr, sehr schnell dann umgeschlagen, mit sehr, sehr schnell, will ich sagen, 18 Monate, natürlich nicht über Nacht, in eine andere Richtung wieder bewegt, weil die Leute halt realisiert haben, okay, gut, also es gibt die richtigen Anreize und die richtigen Produkte, damit ich mich eben doch dafür entscheiden kann, ein Elektroauto zu kaufen. Dieses Thema, da bin ich relativ überzeugt, haben auch die Deutschen jetzt überstanden, wenn man mit aktuellem Blick sozusagen in die Verkaufsstatistiken guckt und in die Zulassungszahlen. Und man muss ja davon ausgehen, dass es auch irgendwann in Amerika wieder diese Form von Trendwende gibt. Ist natürlich nochmal ein ganz anderer Markt als das UK und Deutschland, und sicherlich auch wird es nochmal langsamer gehen und mit einer noch polarisierteren Diskussion. Unterm Strich stimme ich Augustin Friedl zu, da ist kein Weg vorbeizukommen an E-Auto.
Ja, das Interessanteste dabei, oder sozusagen eigentlich das, muss man ja sagen, fast Tragische ist, was Augustin eben auch erwähnt hat, war, dass eben dieser Vibe-Shift sozusagen in der Automobilität gerade, insbesondere jetzt auch deutsche Hersteller, die sich ja dann nach langem Zögern doch sehr entschlossen auf die Antriebswende eingelassen haben, so ein bisschen in die Zwickmühle bringt, dass sie halt Plattformen entwickelt haben, zukunftsfähige Plattformen, gerade Stichwort Software-Defined Vehicle, die eigentlich komplett darauf ausgelegt sind, dass da eine riesen Batterie im Auto ist, dass man Board-Entertainment aufbauen kann ohne Ende, weil Strom überhaupt nicht das Problem ist. Und jetzt auf einmal, wenn man sozusagen hektisch die Verbrennerplattform entweder weiter oder halt sogar teilweise neu entwickeln muss, um einfach diesen Komfort, diesen Nutzwert des Fahrzeugs überhaupt auf Verbrennerbasis bieten zu können. Also ist jetzt mehr eine Beobachtung. Ich fand es total lustig. Ich würde auch da, also es sei denn, hast du da eine spezifische Meinung, sonst könnte ich direkt zum nächsten Thema gehen mit dem, was mich interessiert hat.
Ja, vielleicht also nur der eine Satz dazu. Ich finde, die Ausprägung ist ja sehr unterschiedlich, je nach Hersteller. Ich glaube, viele haben sich ein Beispiel genommen an China, die jetzt festgestellt haben, also Porsche zum Beispiel ist einer von den Herstellern, die sehr, sehr stark gegangen sind auf die Elektrifizierung, und auch mit Blick eben in den asiatischen Raum war das meines Erachtens eine gute Entscheidung, die sich auszahlen wird, die sich natürlich nicht so schnell und so konsequent ausgezahlt hat, wie sie sich's gewünscht haben. Aber trotzdem ist es so, dass er die Produkte und Plattformen, die sie entwickeln, ergänzt werden, um die Möglichkeiten, einen Verbrenner draufzusetzen, den sogenannten Range Extender, also um dann nicht notgedrungen direkt eine Achse anzutreiben, aber zumindest die Batterie aufzuladen für längere Distanzen. Das ist jetzt keine Technologie, von der ich unfassbar überzeugt bin und wo ich sage, das ist jetzt die neue Zukunft für immer und ewig. Ist es nämlich nicht. Aber in China funktioniert es ja sehr gut, um den Leuten den Einstieg in die Elektromobilität zu erleichtern und sie an die an das Thema heranzunähern und halt ein Auto anzubieten, das 400 Kilometer elektrische Reichweite anbietet, um dann aber mit so einem ja, Benzinrucksack sozusagen diese Reichweite verlängern zu können, ist ja mit Blick auf Märkte wie die Vereinigten Staaten möglicherweise eine extrem gute Idee, wo wir dann ja wirklich von amtlichen Distanzen sprechen oder zum Beispiel auch in Australien, in Deutschland vielleicht weniger.
Ja, und spannend wird ja dabei sein, also ich erinnere mich, dass damals so das große Argument irgendwie gegen diese Range Extender war, das ist ja eigentlich komisch, weil das fährt sich ja trotzdem anders, ist dann halt doch ein Elektroauto. Das scheint ja zumindest nicht mehr so das Thema zu sein.
Nein, das scheint nicht mehr das Thema zu sein, und in der Tat kann ich den Dingern sogar relativ viel abgewinnen. Ich finde es sogar besser, ein E-Auto mit einem Range Extender zu fahren, also rein, wenn man sich irgendwie ja Sachen anguckt wie Wirkungsgrade, Effizienz und so, wäre ich sogar eher dafür, ein Auto mit einem Range Extender zu kaufen, als jetzt einen brandneuen reinen Verbrenner. Es gibt tolle moderne Verbrenner, die wahnsinnig wenig Emissionen auch haben, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, stellt man sich langfristig besser auf, wenn man gerade auf eher so was dann setzt.
Gebe ich dir absolut recht. Also ich bin ja eher, also du bist in dem Sinne weiter als ich soweit. Also mein letzter Kenntnisstand war, du hast gerade gar kein Auto mehr. Wir haben immer noch eins.
Wir haben wieder eins.
Ah ja, wieder eins. Okay, können wir später vielleicht noch drauf kommen.
Ja.
Genau, also ein Punkt, der aber jetzt so ein bisschen dran anschließt, ist ja diese Debatte eben Antriebswende auch in niedrigere Preissegmente zu treiben. Das findet ja auch statt. Also das sind ja jetzt die Autos, die kommen in den nächsten Jahren. Sehr viele, also auch von europäischen Herstellern, sehr viele Modelle, die da auf den Markt kommen sollen. Förderung wird ja parallel diskutiert, Social Leasing und so weiter, also dass man wirklich diese Fahrzeuge in die Breite streuen kann, sage ich mal. Nichtsdestotrotz war eine Zahl, und dann bin ich auch langsam durch mit diesem, aber wie immer sehr reichhaltigen Vortrag von Augustin, dass er gesagt hat, trotzdem werden innerhalb der nächsten 10 Jahre die Kosten von Fahrzeugen um 60% steigen. Also Hintergrund ist halt also weniger jetzt, dass die Produktion an sich teurer wird, als das einfach immer mehr Technologie in die Fahrzeuge reinwandert und vielleicht auch Rohstoffpreise halt steigen werden. Was ich daran nur so interessant finde, ist, was kann die Konsequenz daraus sein? Weil also eine These, die er da formuliert hat und die ich gerne mit dir diskutieren würde, wäre, dass er gesagt hat, okay, bis 2030, also beziehungsweise sogar eine mit Daten unterfütterte Prognose gewesen, wird sich Usership von Fahrzeugen, also sprich alternative Modelle zum Besitz, wie eben Abo, Long-Term Rental oder eben Kurzzeitmiete von heute 24 eben auf 48% nahezu exakt verdoppeln. Du wohnst jetzt in einem skandinavischen Land, wo sowieso alles schon mal teurer ist und Fahrzeuge insbesondere. Ich weiß nicht, inwieweit man es übertragen kann, aber was hältst du von dieser Prognose zu sagen, okay, sobald Mobilität oder Fahrzeuge teurer werden, profitiert geteilte Mobilität?
Ja, die These ist sehr, sehr interessant. Ich glaube nicht, dass sie zu 100% zutreffend ist, muss ich auch tatsächlich eingangs einmal dazu sagen. Aber wir gehen jetzt einfach davon aus, dass sie zutreffend ist. Ich wohne hier in Dänemark. Hier ist das Besitzverhältnis, das man hat, ein ganz, ganz anderes mit seinem Auto, auch mit einem Elektroauto. Das heißt, ich muss auch davon ausgehen, dass diese Steigerungsrate mit den 60% und der Veränderung der Besitzmodelle ganz unmittelbar mit der deutschen Perspektive zu tun hat, die halt unglücklicherweise natürlich nicht im ganzen Kontinent oder sogar darüber hinaus abdeckt. Da würde ich tatsächlich an der Stelle widersprechen. Hier in Dänemark ist es so, dass ein sehr großer Anteil an Autobesitzern ihre Fahrzeuge neu kaufen und anschließend nach wenigen Jahren wieder verkaufen. Das tun sie insbesondere dann, wenn sie einen Pendelweg haben, wovon es in Dänemark gar nicht mal allzu wenige gibt, weil jenseits der Metropolen, muss man sagen, wird es ja schon arg ländlich. Es wohnen ja wirklich nicht viele Menschen hier auch in diesem Land, und die Strecken, die man zurücklegt, die sind am einfachsten. Es ist leider halt so, mit dem Auto zurückzulegen. Ich würde deswegen sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wie man das Ganze betrachtet. Ich glaube, womit er auf jeden Fall recht hat, ist, dass es eine unmittelbare Parallele dazwischen geben wird, wenn Fahrzeuge jetzt noch teurer werden, als sie es ohnehin schon geworden sind. Dann wird es natürlich auch mehr Leute geben, die keine Autos besitzen und andere Besitzmodelle dann eben wählen oder Fortbewegungsmodelle wählen, könnte man auch sagen. Das wird sich auswirken auf Mietwagen und Carsharing, aber genauso wie es, das wird auf vielleicht einen Anteil an Menschen, die ein Auto lieber leasen für einen Zeitraum X, wo sie das Gefühl haben, sie brauchen ein Auto, oder eben zu abonnieren. So ganz die Versprechen, dass niemand mehr ein Auto besitzt und alle nur noch abonnieren oder leasen, da muss man sagen, hat sich auch die bisherige Vermutung nicht so wirklich bewahrheitet bis zum Status jetzt. Und ich glaube auch nicht, dass sie das langfristig tun wird. Natürlich wird es Auswirkungen geben.
Ja, also ich glaube auch, ich glaube, am Ende ist eben die Frage, wie hoch sind dann die realen Prozentzahlen, über die man redet, weil dass diese Verschiebung stattfindet, eben das lässt sich ja beobachten. Also zumindest wenn man in der Metropole wohnt, sieht man ja die Zahl der Mietfahrzeuge, die so vor den Türen rumstehen oder der Autos mit diesem kleinen Finn-Logo hinten drauf. Das hat ja doch massiv zugenommen in den letzten Jahren. Aber ich glaube auch, dass es wirklich fast die Hälfte ist, finde ich auch echt sportlich geschätzt. Also ich bin gespannt, ist ja nicht mehr lange hin, wir reden über 5 Jahre. Also mal gucken, ob das stattfindet so und was dann wirklich die Treiber sind. Gehen wir aber davon aus, dass die Hälfte der Menschen immerhin noch ihr Auto kauft. Dann ein Thema, über das auch gesprochen wurde da in Berlin bei der MOR, war Vertrieb, logischerweise. Ich meine, das ist halt, mobile.de ist ja eben so der größte Marktplatz, den es da gibt. Und sprich, die haben natürlich zum einen sehr gute Einblicke, wie Autos heute verkauft werden, als auch ein sehr großes Interesse zu beobachten, wie das künftig passiert. Und in dem Fall ging es jetzt tatsächlich gar nicht darum, wie so ein Mittelsmann das macht, sondern in dem Fall, sondern die Hersteller selbst. Also, weil die natürlich auch ein wichtiger. Also eine wichtige Anlaufstelle sind. Also selbst wenn die Menschen dann am Ende ihr Auto vielleicht auf einem Marktplatz finden, weil sie dann darüber irgendwie die Händler besser überblicken können, ist ja der erste Weg oft hin zum Hersteller und da mal so ein bisschen rumkonfigurieren. Da bist du, glaube ich, auch, hast du eine gewisse Erfahrung, die du mir voraus hast, eben
Ja.
rumzuspielen mit diesen Konfiguratoren. Ich weiß nur, wie viel Energie und Zeit und Ressourcen von Seiten der Autohersteller reingesteckt wird, um diese Dinger gut zu machen. Und das ist schon ganz eindrucksvoll auf jeden Fall. Interessant fand ich aber dann eine ganz simple Zahl, die wiederum gezeigt hat, dass dann so, ich sag mal, die hyperrealistische Lackspiegelung super nett ist, aber vielleicht künftig ein anderer Aspekt viel entscheidender ist. Und zwar ging es darum, dass bei VW, glaube ich, dass 15 Schritte sind, bis man dann tatsächlich irgendwann so bei dem Fahrzeug ankommt, dass man sagt, okay, so könnte ich mir das jetzt ordern. Bei BYD, also dem größten oder weltgrößten Hersteller und sowieso größten chinesischen Hersteller, sind es 4. Glaubst du, dass, also ist es tatsächlich, also der erste Impuls ist natürlich zu sagen, oh Gott, wieder rückständig sind wir hier. Kann man das so einfach daraus ableiten? Was ist deine Erfahrung als jemand, der wirklich diese Tools nutzt und die, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, europäischen User-Gewohnheiten eher empirisch belegen kann, als ich das kann?
Ja, ich würde sagen, da entspreche ich eigentlich so dem durchschnittsdeutschen Autokäufer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin schon ein Fan von, wie du es ja auch vollkommen richtig gesagt hast, ich halte mich ja in Konfiguratoren auch dann auf, wenn ich nur interessiert bin an einem besonders spannenden neuen Modell, und gucke mir dann mal so an, was sind die ganzen unterschiedlichen Optionen. Und natürlich interessiert mich dann auch dabei, ja, welche von den Felgen passt zu welcher Farbe besonders gut. Und da entstehen da durchaus auch mal mehr als 15 Klicks, muss ich übrigens auch zugeben, ne? Ich glaube, dass es eigentlich eine Stärke ist der deutschen Autoindustrie, dass die Autos bauen, die die Leute halt wirklich auch haben wollen, wo man halt wirklich bis zum Ende alles selber durchdeklinieren kann. Natürlich muss es Alternativen geben für jene, die keine Lust haben, das zu tun. Ich bin aber der Meinung, dass es in der Vergangenheit auch oft der Fall gewesen ist, weil diese Kunden, glaube ich, sich ganz anders damit auseinandersetzen und halt dann lieber direkt ins Autohaus gehen und dann sozusagen, ich sage mal, das Auto von der Stange nehmen, das schon vorkonfiguriert wurde vom entsprechenden Vertragshändler oder wie auch immer, also von dem Autohausbesitzer sozusagen, ne? Da funktioniert ja genauso, die können Autos anfordern und bestellen, wo sie einfach das Gefühl haben, die werden jetzt wahrscheinlich von möglichst vielen genommen. Das ist dann halt immer der weiße und der schwarze Tiguan, mal mit größeren, kleineren Felgen und mal mit dem größeren und dem kleineren Motor. Also, und dann wählt man halt aus einer Reihe an Optionen aus. Also es gibt schon einfache Alternativen, die sind aber halt in Deutschland nicht im Digitalen begründet, sondern halt, das muss man so sagen, in der extremen Stärke, die wir halt haben, tiefe, eng gewebte Vertriebsnetze zu bauen, um die Leute dann auch wirklich anzusprechen. Ich glaube, ein wirklich guter Autohändler ist halt auch einer, der, wenn das Leasing ausläuft, nach 3 Jahren proaktiv dann bei seinem Kunden anruft und sagt, willst du nicht noch ein Passat? Jetzt hoffe ich, habe ich demnächst mal alle Autohersteller durch, der Fairness halber. Aber es ist halt, ich glaube, das ist ein bisschen was von beiden. Wenn ich, als ich mal ein Auto bestellt habe, wo es wirklich auch ausgesprochen wenig Auswahlmöglichkeiten gegeben habe, da habe ich mich damit natürlich abgefunden, weil ich wollte dieses Auto haben und ich war davon überzeugt, dass es am Ende das korrekte Produkt für mich ist. Fand es dann aber schon enttäuschend, dass ich bestimmte Kleinigkeiten nicht selber gestalten konnte, die mich halt normalerweise interessiert hätten. Zum Beispiel war das Auto, was ich gekauft habe, mit einem urhässlichen Lenkrad ausgestattet und ich weiß halt, dass ich bei einem deutschen Autohersteller mindestens 3 unterschiedliche zur Auswahl gehabt hätte.
Tatsächlich, da wäre ich nämlich genau drauf gekommen, weil das ist ja also sozusagen gleichzeitig das Gegenbeispiel. Es gab ja ein Auto, das, keine Ahnung, die Namen, die Marke kannst du gerne nennen, wenn du willst. Ich hab's jetzt, ich lasse es jetzt mal offen, aber da ging es darum, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt halt sozusagen ein Gesamtpaket, das ist so überzeugend, der Preis ist so überzeugend, ich kaufe das jetzt mehr oder weniger von der Stange. Und das ist eben anders als jetzt irgendwie bei einem, ich sage mal, einem Händler einer deutschen Marke, eine sehr kleine Stange, die da ausreicht, weil es eben sehr wenige Varianten gibt.
Ja.
Und das ist ja so ein bisschen die Frage, ob nicht der Trend da auch hingehen könnte, dass man sagt, okay, wenn ich mir jetzt eben angucke, so den Bereich der Unterhaltungselektronik, das war auch ein Gesprächsthema bei der Konferenz, da wurde ja schon mal vorgemacht, wie schnell das gehen kann, dass tatsächlich dann einfach irgendwo das überzeugendere Produkt um die Ecke kommt, das einfach Innovationen liefert, aber zumindest dieselbe Leistung liefert für einen besseren Preis und vielleicht ist das Design nicht so toll oder zumindest die Parameter in der Gesamtsumme reichen aus, dass ich sage, ich nehme das jetzt
Ja.
so. Und das ist eben für mich überzeugend. Ich habe tatsächlich im Nachgang, als ich zu Hause war, habe ich mir nochmal die ganze Geschichte des Herstellers Dual durchgelesen, wo man das sehr schön beobachten kann, wie man eine Marke hat, die da irgendwie große Expertise hat, große Breite, die diversifiziert hat, die tiefenintegrierte Produkte hergestellt hat, dann versucht hat, in Panik irgendwie sich breiter aufzustellen, Fremdkomponenten eingekauft hat und sich vollkommen verrannt hat und dann einfach komplett untergegangen ist, muss man sagen. Und ist das ein Szenario, das jetzt auch einfach droht, dass man sagt, nee, der Markt entwickelt sich halt einfach in eine andere Richtung. Die Leute, die eben die drei Lenkräder brauchen, die sterben einfach aus?
Das ist eine exzellente Frage. Und ich glaube, ja, eigentlich wie bei der Frage davor, es wird wahrscheinlich irgendwie eine Lösung geben müssen für beide Arten von Kunden, weil ich glaube, Kunden wie mich wird es noch sehr, sehr lange geben. Natürlich bin auch ich als Kunde, du hast es vollkommen richtig gesagt, ich habe mich einmal für einen Tesla entschieden, zu einem Zeitpunkt, als man den noch kaufen konnte, guten Gewissens. Und habe mich ja damit abgefunden, dass ich eben jetzt nur drei Farben und irgendwie zwei Varianten, ich weiß nicht mehr, zur Auswahl gegeben hat. Also das ist, weil das Produkt im Gesamten überzeugender gewesen ist. In der Situation ist die deutsche Autoindustrie aber nicht mehr. Die deutsche Autoindustrie baut sehr gute Fahrzeuge mittlerweile über allen Marken hinweg und auch mit einem gewissen Erfolg. Also wenn man sich zum Beispiel mal ja anguckt, auch die Anteile an E-Autos, die BMW heutzutage verkauft oder meinetwegen auch Mercedes und wie viele VWs, Klammer auf, auch in anderen Ländern, Klammer zu, rumfahren, ist das eigentlich keine Geschichte, die von Misserfolg geprägt ist, obwohl wir so viel rumwerkeln an den Produkten und auch an den digitalen Prozessen und natürlich auch an der Software. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Die Produkte sind viel, viel überzeugender, als sie es gewesen sind und können ja auch mit einem gewissen Stolz auftreten neben Fahrzeugen aus Asien und aus Nordamerika. Natürlich wird es jene Kunden geben, die immer das Neue, was ein bisschen mehr glitzert, interessant finden und sich das dann auch mal angucken und damit auch dann ja gewisse Abstriche in Kauf nehmen werden. Ich glaube, man muss beide Arten von Kunden bedienen. Am Ende, wenn man ein global aufgestellter Hersteller ist, ist es sowieso unumgänglich, weil wenn man sich jetzt gerade mal anguckt, wie die Fahrzeuge von den deutschen Autoherstellern derzeit in China ankommen, dann sieht man ja schon sehr klar, auch an der Reaktion oder an den Konsequenzen, die da gezogen werden. Okay, wir müssen komplett anders. Also dieses eine Weltprodukt und das gilt dann für alle, das wird es einfach nicht mehr geben können.
Ich bin gespannt. Also das ist tatsächlich was, wo ich sehr neugierig bin, ob das funktioniert. Also ob nicht am Ende das doch wieder das eine Weltprodukt wird, nur dass halt, was das dann ist, nicht mehr hier definiert wird, sondern in irgendwelchen Designstudios, gut, die vielleicht noch in München sitzen, aber letztlich für Hersteller, die in China sitzen, diese Autos entwickeln. Werde ich auf jeden Fall beobachten, auch wenn ich jetzt selbst nicht, wahrscheinlich nicht so bald mir ein Auto kaufen werde, finde ich das total interessant. Also diese großen Bewegungen, die man dann ja tatsächlich im Straßenbild, sage ich mal, auch wirklich beobachten kann, die zu verfolgen, welche Designelemente sich da so markenübergreifend durchsetzen und wo die Ursprünge dann auch sind. Ich würde jetzt gerne noch auf zwei spannende Zahlen kommen, die ich aus der Publikumsdiskussion mitgenommen hatte. Und zwar geht es darum, die eine Zahl ist, es geht um Online-Käufe, also etwas, was natürlich mobile.de und andere Player auf dem Feld total betrifft. War jetzt kein Vortrag von denen, sondern markenneutral, sage ich mal. Deswegen ist da jetzt keine Agenda hinter, sondern es ist eine objektiv unterfütterte Zahl von Research. Und zwar geht es darum, dass heutzutage 7% der Menschen sich vorstellen können, ein Auto online zu kaufen, also jetzt wirklich rein online zu kaufen oder das tun. Und wenn man sich die Generation Z anguckt, also die Menschen, die, boah, ich weiß jetzt gar nicht, auf jeden Fall, ich sag mal, an der sehr unteren am unteren Ende der autokaufenden Bevölkerung sich noch befinden, aber eben halt nach oben durchgereicht werden in den nächsten Jahren und dann auch diejenigen sind, die halt zentral bestimmen werden, wie Autos gekauft werden, da sind es 34. Also sprich, das ist um den Faktor 5 steigt das innerhalb der nächsten paar Jahre. Und was ich mich frage ist, ob man dann nicht doch wieder da ankommt, dass einfach diese 15 Klicks und so oder die noch viel mehr Klicks, die du da hast, ob die nicht doch zum Problem werden und ob nicht gerade der Handel vielleicht sich überlegen muss, nochmal in ganz andere ganz andere Kanäle, zumindest jetzt schon mal anfangen sollte, sich die zu erschließen. Also ich meine, GenAI, Chatbots, das, genau. Nee, sag erst mal was dazu, wenn du direkt was dazu hast. Sonst habe ich noch eine spezifischere Nachfrage, die hebe ich mir noch kurz auf.
Da schwingt ja so ein bisschen die Annahme mit, dass ein Mensch aus der Generation Z, die ich ja nun mal nicht vertrete und für die ich darum auch nicht sprechen darf, nicht trotzdem Interesse daran haben kann, irgendwie das Produkt genauso zu definieren und zuzuspitzen, wie er sie es haben will. Und es ist, das glaube ich, ist noch nicht bewiesen. Ich glaube, dass diese Zahl über 30% auch darum zustande kommen kann, weil viele dieser Kunden noch gar keine Erfahrung damit gesammelt haben, selbst ein neues Fahrzeug zu bestellen. Das heißt, ich glaube, da wird es schon auch einen Effekt geben, wenn man selber mal diesen Prozess durchlebt hat, wie viel davon kann man jetzt eigentlich wirklich online darstellen. Was ich schon glaube, ist, dass die Zahl massiv wachsen wird. Ja, das ist in jedem Fall so. Und auch da, es wird die Kunden geben, die halt sehr wenige Klicks machen möchten, um ihr Fahrzeug zu bestellen. Ich glaube, es wird aber genau auch in die andere Richtung gehen, dass Leute besonders viele Fragen haben, wenn sie zum ersten Mal ein Auto kaufen und besonders viele Klicks brauchen, um die ultimative Entscheidung für sich zu fällen. Ich glaube, es wird in beide Richtungen gehen. Und ein digitales Produkt, das gut gemacht ist, muss ja alles dann berücksichtigen in diesem Moment.
So ein bisschen hast du gerade selbst die Brücke gebaut zu meiner Nachfrage. Und zwar, hast du schon mal probiert, wie gut eigentlich einem so, oder man sich neue Fahrzeuge auch über Chatbots erschließen kann?
Das ist eine exzellente Frage und die ehrliche Antwort ist, nein, das habe ich noch nicht gemacht und das müsste ich dringend ausprobieren.
Kleiner Spoiler, funktioniert wohl noch nicht so gut. Das war nämlich auch so das Thema, weil es ging natürlich auch extrem viel um KI bei den Panels und Vorträgen dort. Das könnte großes Potenzial haben, da muss, glaube ich, noch viel passieren. Was ich aber interessant fand, war, und da spreche ich dich jetzt mal als potenziellen Autokäufer an, ein Thema und womit da experimentiert wurde und wo einer der Herrscher oder der Händler auch gesagt hat, das ist etwas, das werden wir im Laufe des nächsten Jahres einführen. Da ging es tatsächlich darum, dass man KI einsetzt, um Verkaufspreise mitzubestimmen. Und dass tatsächlich KI dann in der Lage sein wird, Rabatte in Höhe, jetzt nicht von tausenden Euro, aber so im niedrigen dreistelligen Bereich einfach automatisiert Rabatte zu gewähren. Wie empfindest du das jetzt als jemand, der ein Auto kauft, dass auf einmal da du nicht mehr der Mensch dich überzeugt oder versucht dir entgegenzukommen oder dich zu gewinnen, sondern die Maschine?
Ja, also ich wäre dem Ganzen erstmal aufgeschlossen gegenüber, weil am Ende, denke ich, wird es dem Konsument, der Konsumentin ja wichtig sein, die entsprechenden Ersparnisse zu bekommen oder das Gefühl zu haben, okay, ich habe jetzt wirklich den bestmöglichen Preis bekommen und ich kann guten Gewissens hier jetzt einfach zuschlagen. Ich glaube, wenn man sich jetzt so Plattformen anguckt wie mobile.de oder eben auch andere, wird es ja heute schon so gemacht, aber eben von Menschenhand, dass die Preise herabgesetzt werden, abhängig auch von einer gewissen Nachfrage und einem Marktempfinden, das ja die Person hat, die das Fahrzeug inseriert hat. Und viel wird natürlich auch da gespielt damit, mit der Psyche sozusagen. Ich habe jetzt das Auto eine Woche lang eben für 19.999 drin gehabt. Und wenn ich es jetzt absichtlich so kalkuliere, dass ich danach dann aber halt die durchgestrichene 19.999 ersetze durch eine 17.000, dann hat ja mein Kunde auch ein gutes Gefühl. Und ich glaube, solche Mittel und Wege werden, welche KI auch immer, also irgendeine Form von Software, auf jeden Fall entwickeln können und da auch reagieren können. Und das ist ja, wird in jedem Fall zu dem Erfolg führen, den die Leute da haben wollen, weil ich davon überzeugt bin, dass die datenbasierte Entscheidung, wo gebe ich jetzt wie viel Rabatt, am Ende dann allen hilft.
Ja, wahrscheinlich ist es eben auch eine Form von Gewöhnung, die stattfinden wird, weil es passieren ja jetzt auch schon diese Optimierungen, die man gar nicht so mitkriegt.
Genau.
Allerletzte Frage, ich muss noch zurückkommen. Wieso bist du rückfällig geworden und wieder Autobesitzer?
Das ist eigentlich in unserem Fall relativ einfach gelöst. Mein Lebenspartner hat einen Pendelweg von 80 Kilometern, der schlicht und ergreifend mit den, also einfach, der schlicht und ergreifend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu bewältigen ist. Und wir haben uns den Luxus gegönnt, nicht in die Nähe seines Arbeitsorts zu ziehen, weil wir das nicht für reizvoll gehalten haben, sondern in einer größeren Stadt zu wohnen, wo wir uns besonders wohlfühlen. Und darum haben wir uns ein Auto angeschafft. Und das ist in der Tat in Dänemark natürlich ein interessantes Unterfangen und war auch nochmal eine ganz neue Erfahrung. Wir sind aber sehr happy damit, dass wir jetzt wieder ein Auto haben. Ja.
Genau, zeigt auch die Verkehrswende, ist auch ein großes, dickes Brett, das selbst in Dänemark, das ja immer als sehr progressiv von Deutschland aus betrachtet wird, wo noch viel zu bohren ist. Wie das im Detail da abläuft, das können wir uns für eine andere Folge vielleicht mal aufheben, auch ein spannendes Thema. Ja, Max, hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank auch.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.